SRF 1.
Persönlich. Dani Vordler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits. Persönlich kommt heute aus dem Hotel Lenkerhof an der Lenk im Simmental. Schön, seid ihr mit dabei. Eins ist ganz klar, meine beiden heutigen Gäste scheuchen die Arbeit nicht. Ganz im Gegenteil, es sind zwei sehr aktive Personen. Hier aus der Lenk, denke sie, ist seit über 30 Jahren Hüttenwartin, hat mit ihrem Mann zusammen lange Zeit die Wildhornhütte betrieben. Heute führen sie zusammen das Berghaus Iffigenalp, oberhalb von der Lenk. Bergromantik gehört zu ihrem Alltag allerdings auch viel Bütz und überdurchschnittliche Präsenz. 4 bis 6 Stunden Schlaf müssen bei ihr länger, sonst geht es nicht. Ich darf mich vorstellen, die 55-jährige Helene Gfeller. Guten Morgen. Ihm sagt man hier an der Lenk der Schleppi. Obwohl er heute nicht mehr hier lebt, hat er ziemlich Spuren hinterlassen. Zum Beispiel rund 10 Bergbahnen, die er gebaut hat. Er ist Unternehmer durch und durch. Und viele Jahre von seinem Leben hat er in verplanten 100 Stunden Arbeitswochen verbracht. Bis er nach einem Zusammenbruch wieder zu sich selber gefunden hat, wie er selber sagt. Der 64-jährige Hans-Uli Schleppi, guten Morgen. Hier an der Lenk kennt man natürlich einander. Und von dem her ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die beiden Gäste auch kennen. Können wir schnell eine gegenseitige Einschätzung haben, Helene Gfeller? Könnt ihr uns schnell sagen, was ist der Schleppi für einen?
Der Schleppi ist ein Macher. Der Hans-Uli Schleppi kenne ich bis so über 30 Jahre. Und ich habe ihn sehr als einen aktiven, fleissigen, engagierten Mensch kennengelernt. Er hat, wenn er etwas angepackt hat, hat er es einfach zu Ende geführt. Unter allen Umständen, unter allen widrigen Umständen.
Der Macher Hans-Uli Schleppi, was sagt er über Helene Gfeller? Was ist sie für eine?
Ja, ganz sympathisch ist natürlich, dass sie aus Adelboden kommt. Unser bester Skipartner und meine heutige Partnerin, meine Frau, kommt aus Adelboden. Das ist schon mal ein Highlight, Adelboden Lenk, denke ich. Aber ich habe Helene kennt seit Jahren als extrem arbeitsam. Was mir bei ihr extrem aufgefallen ist, sie ging ruhig. Sie ist nie gehetzt, im Gegenteil. Ich war manchmal ein bisschen gehetzt. Und ich habe etwas entdeckt, was bei mir manchmal schon gefehlt hat. Sie ist nie aus der Haut gefahren. Also da muss er ein Kompliment machen. Und ich bin sogar manchmal nicht gerade neidisch gewesen, aber ich habe es doch bewundert, weil also, wenn man einen Besuch an der Berghütte auf dem Wildhorn hat, dass es so eine Ruhe ausgegeben. Und das hat schon ein bisschen mit Freiheit zu tun gehabt.
Was mir auch aufgefallen ist bei euch beiden, ihr habt eine starke Energie, die ihr ausstrahlt. Ihr habt eine Emotionalität, die ihr ausstrahlt. Also, wie würdet ihr, also, ihr seid emotionale Mensch, oder?
Ich bin sehr ein emotionaler Mensch. Das ist manchmal sogar viel zu stark, aber ich sage gerne,
viel zu stark.
Ja, wenn man bis in den 8. Himmel kommen kann, kriegt man natürlich manchmal schon bis -7. Mhm. Aber dafür hat man ein interessantes Leben. Mhm. Und wenn nur plus minus eins ist, dann fühlt ein langweiliges Leben.
Und wie noch seid ihr am Wasser gebaut? Emotional. Also kann es dir auch mal sein, dass ihr in diesen ganzen emotionalen Momenten davon heulen?
Mir kommen die Tränen relativ schnell, ja. Es gibt schon manchmal sogar einen Film, wenn ich Fernsehen gucke, dass mir die Tränen kommen. Ja.
Bei euch?
Ich habe sehr nach dem Wasser gebaut. Vor allem, wenn ich sehr, sehr glücklich bin. Oder wenn ich fürchterlich verrückt bin über etwas.
Dann kann es auch gerade davon laufen.
Ja, dann kann ich vor Töbi auch gerade anfangen heulen.
Die sind beide an verschiedenen Orten daheim, sage ich jetzt einmal. Bei euch ist es so, Helene Gfeller, dass ihr hier an der Lenk ein Chalet habt, aber jetzt eben auf dieser Iffige Alp oben seid, vorher sogar noch weiter oben, auf 2300 Meter Berghütte habt geführt. Jetzt auf der Iffigen Alp. Das ist eigentlich nur nicht einmal 10 Kilometer von der Lenk, aber die wohnen dort oben, obwohl es machbar wäre zum Pendeln. Warum seid ihr denn dort und lässt das Chalet ein halbes Jahr allein?
Also, eigentlich geht es um unsere Gäste, die übernachten. Ich hatte letzte Nacht 30 übernachtende Gäste im Hotel, in einer alten Dependance. Und wenn, das, wenn die Gäste eine Linze wären, dort oben, der Feueralarm gibt, irgendein Notfall würde stattfinden.
Ist das schon mal so
etwas passiert?
Da müssen
wir vor Ort sein. Ja, also feuermässiger im Hotel nicht, im Restaurant schon mal, hat er mal angetönt. Aber es geht einfach darum, eben Not, also einen Herznotfall haben wir auch schon gehabt. Ja. Einfach, dass wir nachher in der Nacht den Heli lassen mussten.
Und im Restaurant hat es geknallt?
Im Restaurant hat es geknallt, ja. Das war zum Glück am Abend, später Abend gewesen. Sind wir noch mit dem Nachbarn am Stammtisch gehöckelt, haben etwas getrunken und nachher, respektive der Mann und der Nachbarn, ich war in der Wäschküche. Und nachher hat es anscheinend einen Knall gegeben und die Kaffeemaschine ist explodiert. Die Kaffeemaschine war ein Salzmodell, eine mechanische noch. Der Kaffeemaschinenmechaniker hat mir gern gesagt, hab Sorge zu ihr. Mit deinen Stromspannungen ist das besser, noch die alte, als nachher eine neue elektronische.
Also, was habt ihr denn für Stromspannungen?
Es gibt manchmal auch eine Überstromproduktion. Also, man hat mehr Strom am Ende der Leitung plötzlich, als man eben gerne hätte. Jetzt haben wir das Ganze abgesichert. Jetzt ist es gut. Aber mit der mechanischen ist das nicht einmal nötig gewesen. Wir hätten das erst mit der elektronischen müssen haben. Und nachher hat die Lichterloh brennt. Und der Mann und der Nachbar haben sie gelöscht. Als ich durchkomme, denke ich, alle Fenster auf, komisch geschmeckt. Reinkommen. Das Erste, was ich gesehen habe, Kaffeetasseln auf der Kaffeemaschine brandschwarz. Und hat realisiert, was ist passiert. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das in der tiefen Nacht passiert, ich weiss nicht, wir schlafen so wenig. Und die kurze Zeit, in der wir schlafen, schlafen wir tief und fest. Ob wir das hätten gehört, ob wir das hätten realisiert, das wage ich nicht zu bezweifeln. Also wir haben ein grosses, grosses Glück. Es ist nicht mehr passiert.
Aber es macht also durchaus Sinn, dass die dort oben die Hause wären, genau. 6 Monate. Und dann hoffen wir, dass jetzt die Stromspannungen so weit im Griff sind, dass da nicht mehr Kaffeemaschinen explodieren. Beim Hans-Ueli Schlepp ist es so, dass er noch mehr Domizil hat. Er wohnt primär mal am wunderbaren Murtensee, dann aber auch etwa mal in Zürich, etwa mal in Chur und dann etwa mal noch in Adelboden. Jetzt fragt man sich, ja, ist der mit dem Wohnwagen unterwegs oder was ist das für ein Leben?
Also grundsätzlich wäre der Wohnwagen super. Nicht das Gefühl, als ich auf der Weltreise war, war perfekt gewesen, aber hier in der Schweiz ist das ein bisschen schwierig. Es ist aber nicht so kompliziert. Ich probiere es mal einfach zu sagen. Arbeit ist eher Zürich, Chur, Freizeit ist eher Murtensee. Und Ferien ist ein wunderschöner Adelboden, der etwa gleich ist wie die Lenk. Also fühle ich mich fast überall ein bisschen daheim.
Und ich habe euch besucht in eurem Haus, in dieser wunderbaren Terrassenwohnung mit Aussicht auf den Murtensee. Dort seid ihr gerade am Umbauen. Das ist etwas, das offenbar sich durchs Leben durchzieht. Es gibt ja so Leute, die müssen ständig etwas ein bisschen umbauen. So ein Bauvirus, oder? Wie ist das zu erklären?
Ja gut, ich bin mit dem aufgewachsen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Gut. Wir haben von daheim aus ursprünglich 16 Gebäude gehabt. Und
also vom Bauernhof,
wo ihr aufgewachsen seid? Und dort war eigentlich gäng ein Baufällig, manchmal auch 2, 3. Und das ist, als ich laufen konnte, durfte man schon mithelfen, umzubauen. Und das ist mir offensichtlich im Blut geblieben und das macht mir auch extrem viel Spass. Also ich habe in meinen Vorträgen ganze Lieblingsfolien. Die hat da so eine Hand, die hier so die Muskeln spielt und dort drunter steht, handelnd kommt von Hand und nicht von Maul, sonst hieß es ja maulen.
Der Hans-Ueli Schleppi macht Vorträge über sein Leben, vor allem über sein jetziges Leben, das er führt, nachdem er doch ein paar Sachen geändert hat. Aber jetzt haben wir doch gerade die Herkunft angesprochen. Bleiben wir doch gerade schnell dort. Also, die sind auf einem Bauernhof hier an der Lenk aufgewachsen, mit zwei Brüdern, zwei Schwestern. Das sind zweitjüngste Giel seit ihr gewesen. Und offenbar eben schon von Anfang an haben die wahnsinnig gern und lustvoll geschafft. Wieso das?
Ja, sicher wenn man manchmal noch lieber schütten. Aber es war mir eigentlich nie eine Pflicht, müssen zu arbeiten. Oder ganz, ganz selten. Aber es hat eigentlich gar keine Alternative gegeben. Und offensichtlich haben es die Eltern sehr gut verstanden, uns richtig zu motivieren und die richtige Balance zu finden, von das Interesse zu wecken und Erfolg zu haben mit dem Arbeiten und danach zu sehen, was man eben umgesetzt hat. Und das ist mir bis heute im Herzen geblieben.
Wenn ihr jetzt die Eltern angesprochen habt, was war das denn für eine Erziehung, die ihr genossen habt?
Ja, ich glaube, die war maximal. Also, wenn ich jetzt dort sage, wir hatten sicher das Glück gehabt, dass meine Eltern 10 Jahre im Unterland waren. Mein Vater war 10 Jahre im Unterland und hat dort die Mutterlehre kennen. Dann sind sie in die Länge gekommen, am Zweiten Weltkrieg oder schon während dem Weltkrieg. Das war nicht eine gute Zeit. Aber sie hatten extrem Mischung gehabt, so nach dem System Gotthelf. Nicht das Geld ist die eigentliche der Lohn für die eigentliche Arbeit, sondern was du dadurch wirst. Uns nach einem extrem psychologisch sehr guten Prinzip zu erziehen. Also sie haben uns nie gepusht, aber sie haben uns eigentlich auch nie kritisiert oder ganz, ganz selten, ausser wenn ich mal zu Weihnachten gerade die Lampe verschlagen habe, ist es eigentlich nie zu einem «Das hast du jetzt nicht gut gemacht», sondern «Probier es noch einmal,
also konstruktiv,
das nächste Mal geht es noch besser».
Also aus Fehler lernen, könnte
richtig
man sagen.
Und wir haben extrem viele Fehler dürfen machen. Also ich hätte nie die Geduld gehabt, so viel von meinen Kindern kaputt zu machen, wie wir dürfen kaputt machen.
Die Helene Gfeller ist in Adelboden aufgewachsen. Sie hatte auch 4 Geschwister. Oder immer noch. Das jüngste von diesen 4 Geschwistern, sie seid ihr gewesen, 7 Jahre hinterher. Könnt ihr uns schnell ein Bild machen, wie das daheim ausgesehen hat?
Also, ich bin sehr behütet als jüngstes aufgewachsen. Die 7 Jahre waren halt eine grosse Lücke zu den älteren Geschwistern. Ich bin ein bisschen als Einzelkind aufgewachsen und musste nicht so viel arbeiten wie der Hans-Ueli. Ich hatte selber sehr viel Freizeit. Ich habe die Freizeit auch probiert, positiv zu nutzen. Was einfach dann zumal auch noch war, der Vater ging arbeiten. Der war Seilbahner fast sein Leben lang. Und die Mutter war daheim und war Hausfrau. Und von dem her, wenn ich mit Tag bei ihm kam von Schule, da ging es Essen auf dem Tisch. Man hat am Abend die Nacht bekommen. Ich musste helfen, abwaschen. Abwaschmaschinen hat es noch nicht gegeben. Also abwaschen und abtrocknen habe ich müssen. Aber im Grossen und Ganzen habe ich eine stille, gebige Kindheit gelebt.
Und ihr habt Kleider von der Mutter bekommen, die selber gemacht worden sind. Das ist ja noch speziell. Da hat man ja vielleicht als Kind auch gerne mal etwas anderes gehabt.
Ja, die Mutter war Schneiderin. Und das hat halt für ihre 5 Kinder Kleider im Grossen und Ganzen selber gemacht. Und eigentlich die Kleider, die er gemacht hat, das war keine Frage. Das hat man gedreht. Man hat nichts anderes, man hat nichts kaufen können in diesem Sinn. Das war so.
Jetzt hat man mal ein Geschenk bekommen, vielleicht.
Das Geschenk ist einmal von Genf gekommen. Ich hatte noch eine Tante in Genf, eine wohlsituierte Dame. Die hat uns ein ganz grosses Päckchen zur Weihnachten geschickt. Und darin hat es für jedes fürs Kind und auch für die Eltern eine Überraschung gehabt. Für mich hat es einmal, ich hatte das gebraucht, Stiefeli gehabt, Winterstiefeli. Aber die waren so pelzig, so richtige Pelzstiefeli mit so silbrigen Schnallen.
Und modisch, oder?
Ja, modisch. Ja. Für Genf sicher gut. Aber wo ich
mit denen
in die Schule bin, da war ich da arm. Da haben mich Kolleginnen und Kollegen ausgelacht. Die Stiefel habe ich einmal angelegt und dann sind die im Schaft verschwunden. Und habe mutig gesehen, die lege ich einfach, ich gehe lieber barfuß in die Schule als mit diesen Stiefeln.
So direkt und brutal kann ich irgend so ein anderes sein.
Genau. Oder?
Sagen wir noch schnell, was seid ihr für eine Schülerin gewesen?
Ich war eine mittelmässige Schülerin. Wir waren nur zu zweit in unserer Klasse. Ich war also in einer Gesamtschule bis zum Sekübertritt. Und da hatte ich einen Kollegen, er war im Mathe stark, ich war eher im Deutsch stark. Wir haben uns wunderbar ergänzt.
Also Sprache und seid ihr stark? Gio war in der Rechnung stark. Wie war es bei euch?
Also da ergänzen wir uns super.
Eben, das habe ich es gerade angesehen, weil ihr gestrahlt habt.
Wenn es um Deutsch und Französisch ging, dann habe ich lieber den Lehrer dazu gebracht, Geschichte zu haben. Weil ich bin extreme Zahlenmensch. Chemie, Physik, technisch zeichnen, Turnen, Natur, Geschichte, eben alle die Fächer. Sehr interessiert, aber Deutsch und Französisch ist nicht meine Welt. Bis heute.
Wobei, jetzt wohnt ihr ja so in der Gegend, wo man Französisch redet. Was habt ihr für ein Verhältnis vom Französisch? Habt ihr es jetzt gelernt mittlerweile?
Ja, ich habe gerne Französisch können, aber es liegt mir einfach nicht so gut. Französisch habe ich recht gut können und dann bin ich in England und dann hat man fast nur noch Englisch geredet und das hat das Französisch wie weggedrückt und da hatte ich lange ein bisschen Mühe gehabt. Und jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Mon français est très mauvais, ça va un peu.
Aber bei euch ist das Französisch, ihr seid immerhin im Institut gewesen, oder? Das war ja damals auch ein Privileg gewesen, dort Französisch zu lernen, nehme ich an.
Genau, weil es meiner Schwester so schlecht bricht im Welschen, konnte ich natürlich als Jüngste doch profitieren und durfte jetzt «Les du dut de jeune fille» auf Lausanne. Und in diesem «Les die Deutsche Schönfi» sind natürlich alles in allem etwa 140, 150, ich weiß das nicht mehr so genau, deutsch-schweizer Mädchen gewesen. Ja. Und man hat natürlich, wie es irgendwie ist gegangen, hat man Deutsch zusammengeredet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, grammatikal habe ich sicher etwas profitiert, aber so richtig zu reden habe ich erst später erlickt, als ich zu Villach, Psycholon, auf dem Beruf gearbeitet
habe. Aber was hat ihr vor allem profitiert in dieser Institutszeit? Ich meine, das ist ja Teenagerzeit, oder?
Ja. Ja,
man Sturm- und Drangzeit.
Genau, genau.
Seid ihr auch abgehauen oder so?
Pst.
Schon, oder?
Man hat nicht gefolgt. Es hat sehr strenge Hausordnung gegeben. Das war ja ganz klar. Und ja, also bei so viel Mädchen, wir haben es wirklich nicht gegen die Regeln gehalten. Und ab und zu ist man mal über den Zaun geklettert ins Dorf, wenn man nicht hätte sollen.
Was hat der dort gehabt?
Ja, Buben natürlich. Buben von Lausanne, die Armen.
Ja, die Armen bei diesen 150 Mädchen, die über die Zäune geklettert sind, um auf die Jagd zu gehen.
Genau,
oder?
Ja.
Wie war das Punkt der Aufklärung eigentlich daheim? Wie seid ihr aufgeklärt worden? Apropos,
ja, wenig. Ja. Wenig, das war noch so eine Zeit, da hat man noch nicht so darüber geredet. Und wo man doch etwas älter war, ich hatte noch gearbeitet, also einen Sommerjob gehabt, und dann habe ich ein bisschen Geld bekommen und da bin ich etwa ganz Bravo kaufen.
Um es ein bisschen aufdatieren, wie das so ist mit der Sexualität. Genau. Wie war es bei euch, Hans-Uli Schlepp, die Aufklärung?
Ja gut, bei uns war natürlich die Aufklärung schon ein bisschen aufklar gewesen, auf so einem Landwirtschaftsbetrieb. Ja. Da sieht man, wie das funktioniert und damit stellt man Fragen und dann ist man auch aufgeklärt. Oder?
Great.
Das ist ein bisschen einfacher. He?
Als Teenager, was habt ihr für Vorstellungen gehabt? Also berufliche Vorstellungen, Träume? Wie war das gewesen? Als Bauernbub? Habt ihr vielleicht sogar überlegt, mal diesen Betrieb zu übernehmen oder selber Bauer zu werden?
Nein, das war eigentlich nie das Thema gewesen. Mein älterer Bruder war 5 Jahre älter gewesen. Und das war von allem Anfang an klar gewesen, dass er der Bauer ist und er den Betrieb mal übernehmen wird. Und ich war eher eben zahlenorientiert. Und ich habe mir aber eigentlich nie grosse Gedanken gemacht, was jetzt mein beruflicher Werdegang sein kann. Und ich bin sicher auch wieder ein bisschen nach dem Gotthelf-System. Uli, denke an deinen guten Namen. Nicht zuletzt durch das als Stift bei der Bank angestellt worden. Es hat Mädchen, ich war besser im Deutschen und Französisch, aber mein Rechnen oder was auch immer, hat es vielleicht ausschlaggebend gewesen. Und so bin ich quasi zu den Zahlen gekommen. Und das war sicher für mich ein tolles Glück gewesen. Und ich glaube, das passt zu jedem Menschen, wenn er ein bisschen die Retrospektive anschaut. Hat er vielmal im Leben so eine Phase, was auch ein bisschen Glück braucht. dass man danach den Weg einschlägt.
Also ihr hattet auch Glück gehabt, so eine Lehrstelle überzuhören. So wahnsinnig viel Auswahl hat man ja dort hinten auch nicht an der Lenk.
Ja gut, nimm dann hat es 5 Banken gegeben.
Aha,
oder?
Okay.
Und ich habe das super geprägt. Ich habe gute Lehrer und gute Strenge. Ja. Aber gute Lehrer gehabt. Heute würde man ja die sofort irgendwo mal versorgen, wenn die so streng wären. Nicht? Aber das ist ein anderes Thema. Und ich hatte auch Ziehväter, die mich ging richtig können fördern.
Und ihr habt das Zahlentalent so ausgeprägt, dass ihr offenbar die Kontonummern von allen Kunden oder fast von allen auswendig können.
Also aller ist weit übertrieben, aber ich habe mal ausgerechnet, dass ich sicher fast 2000 Kundenkontonummer auswendig
habe. Ja, also jetzt vorher ist ein Härter hergekommen, hier vor der Sendung. Und der Ueli Schleppi hat gesagt, er wüsste noch Kontonummern von ihm. Yeah. Sie ist nicht mehr gültig, aber die wüssten die noch.
Aber das Problem war eben genau auf der Seite. Ich habe gewusst, dass die Person hat 1080 oder 237 oder 1269. Aber vielmal habe ich den Namen nicht dazu gespeichert. Das ist der andere Nachteil. Oder? Ja. Wir haben schreiben einen Fünfliefer. Wir haben Vor- und Rückseite.
Ja. Ja. Ich frage mich, wie karrierefixiert ihr eigentlich seid. Weil, wenn man eure Biografie schaut, seid ihr mit 25 Bankangestellten. Ihr habt ein Dreifamilienhaus gebaut. Ihr seid Kassier von der Bettelbergbahnen. Ihr seid der regionale Leiter von einer Versicherungsgesellschaft. All das mit 25. Was hat euch da geritten?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin effektiv dort die meisten Sachen drin hineingerutscht. Es war natürlich eine Zeit, das darf man schon nicht vergessen, wo eine extreme Aufbruchstimmung war. Und ich glaube, es gibt fast keine Generation, die so gut getöpft hat jetzt wie die 50er-Jahrgänge. Oder? Weil dort ist wirklich die Post abgegangen. Und wenn man es ein bisschen gut gemacht hat, mit Herzblut war dahinter, fast nichts können schief gehen, wenn man nach dem ehrlichen Prinzip hat gearbeitet.
Die haben es offenbar schon gut gemacht. Also immerhin seid ihr damals als junger Bursch schon mit einem Porsche durch die Lenk gefahren.
Das war ein eine Ausnahmeerscheinung. Das hat mich sicher geritten, aber es war nicht das Prestige, wie vielleicht so mein
Herr. Ein bisschen schon?
Ja, das kann ich nicht abstreiten.
Ja,
vielleicht.
Ja.
Aber offensichtlich habe ich es nicht wegen der Frauen gemacht. Das haben mir ein paar Mädchen später gesagt, sie würden mal gerne mit mir ausfahren. Und ich habe es nicht checken gehabt. Also ist es nicht eigentlich wegen der Frauen gewesen, sondern schon eher wegen der Maschine. Ist aber auch noch mal ein Peinliches passiert. Das erste Mal, als ich mit dem Porsche heimgefahren bin, hat er in der Rechtskurve gekornet. Und da sieht er mal die Psychologie vom Vater. Da habe ich gedacht, jetzt morgen um 6 Uhr bin ich heim, im Stall, oder? Und er hat nicht gefuttert. Er hat nur so gesagt, was hast du mit diesem Auto? Und das war alles. Ich konnte es doch flicken. Aber danach jemand hätte ich dann schon.
Und wenn wir jetzt gerade bei diesem Auto sind, das war auch die Basis, für das die mal ziemlich ein Haus gebaut haben. Für eure werdende Familie. Ihr habt mit eurer geschiedenen Ehefrau nachher 3 Kinder aufgestellt. Oder?
Ja, das war so. Die Frau war schon eine Erwartung, bin ich in Zimmental aufgekommen. Dann hast du mir zu Baltigen. Ich sage jetzt ein Mut, natürlich. Entschuldigung für die älteren Leute. Jetzt bin ich auch schon so alt, oder? Von einer Seitenstrasse das Auto gefahren und die war auf dem Vollgas. Und das Auto hat auf der Strasse eine totale Kurve geschissen. Und ist mir auf der Seite auch noch 2-mal rein. Und bis vor ein Haus zu suchen. Es hatte noch Vollgas, das Auto. Und dann habe ich den Porsche zusammengeschlagen und die Versicherung hat mir dann zumal schon 35'000 Franken gezahlt. Und das hat gut gelangt, für hier 300 Meter neben dem Lenkerhof eine Hausparzelle zu kaufen. Das ist ganz eine schlaue Entscheidung.
Und die Basis von eurem Familienleben.
Genau, und dort haben wir danach das Dreifamilienhaus bauen und 3 Kinder gehabt. Und das Haus ist noch wunderbar. Und
Helene Feller, bei euch ist es so, dass ihr hier an die Lenk gekommen seid bei der Lehre. Ihr habt Sportartikelverkäuferin gemacht. Und ihr seid aber vor allem auch an der Lenk geblieben, weil ihr euch jetzt mal lehren können. Der Aschi, wie ist das gegangen? Das können lehren?
Also, ich habe da die jeweils gearbeitet in diesem Sportgeschäft. Und dann hat man plötzlich so 3-4 Mal in der Woche hat man das 9 bekommen. von zwei verschiedenen Burschen. Der eine hat Süsses gebracht und der andere hat Hobelkäse gebracht.
Also das waren zwei Bewerber.
Und nachher, ja, mir hat der mit dem Hobelkäse ein besser gefallen.
Wegen dem Käse oder vom Typ her?
Definitiv wegen dem Typ. Käse, ja, Süsses lieber war Käse. Und so habe ich den Aschi kennen. Und so bin ich eigentlich auch in Lenk geblieben. Wir sind dann nachher gemeinsam nach der Lehre sind wir zwischendurch ja, noch ein bisschen ausgeflogen, eben auf Villach, noch Französisch lehren zu gerechtem.
Zusammen? Ja.
Zusammen. Ja. Der jetzt, also 11 Monate zusammen. Und er ist nachher später noch mal ein paar Monate gegangen. Und nachher sind wir zusammen noch in die USA reisen. Da sind wir wirklich nur reisen und als wir zurückgekommen sind, sind wir blank gewesen. Also wir hatten keine roten Rappen mehr, aber dafür haben wir beide wieder eine Stelle gehabt. Wir konnten sofort wieder anfangen zu arbeiten.
Der hat alles durchgejettet?
Ja, und sie gingen am Boden geschlafen.
Dann hat es ein bisschen länger, oder?
Ja, genau. Sonst hätten wir früher hin müssen.
Helen Queller und der Hans-Ueli Schleppi, hier zu Gast in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Beide haben sie in ihrem Leben einen grossen Verlust von einem Familienmitglied müssen verarbeiten. Es ist ein Mensch aus dem Leben gerissen worden bei euch. Hans-Ueli Schleppi war das vor ziemlich genau 25 Jahren, wo euer älterer Bruder, der für euch ein grosses Vorbild, hat er mir gesagt, ist aus dem Leben gerissen worden durch einen Unfall. Was ist passiert?
Ja, gut, wir haben dort bei der Matchbahn hinter ein relativ stotziges Gelände, ein schönes Tal. Und das war Tradition, dass die Familie dort zusammen ist gehen. Und an diesem Tag, ich war zuerst mal nicht dabei, war aber die ganze Familie dort gewesen, und er ist auf der Maschine gestiegen und hat der Frau ein München gegeben und gesagt, guck mal, wie die Buben noch schön arbeiten. Sie waren 6, 9 und 12 circa. Und er ist wieder auf die Maschine und Minuten später ist die Maschine 100 Meter Graben nachher. Und er ist gestorben. Und
also vor den Augen?
Vor den Augen, vor der vor Familie. Familie. Jawohl. Und für mich war das ein totaler Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin etwa ein halbes Jahr hatte ich Taxli da so hier und ich habe gar nicht gemerkt vorher, dass das eigentlich meine Stuhllehne und die grösste Beziehungsperson war. Und aus dem habe ich sicher viel gelernt. Das hat aber schon dazu geführt, dass ich mich verändert habe. Meine Familie hat sich verändert und ja, die Geschichte hat sich halt danach so ergeben. Wir sind fast ein bisschen wie eine Tanne, die der Spitz abhält. Plötzlich sind zwei Spitze gegen den Himmel gewachsen. Und ja, 5 Jahre später haben wir danach das halt gehabt, dass wir die Familie getrennt haben. Mhm. Aber Schicksalsschläge haben natürlich auch manchmal etwas sehr Gutes. Man lernt daraus. Und ich glaube, ich merke, dass man viel zu viel den materiellen Werten nachsäckelt. Und man tut die persönliche Zufriedenheit und die innere Ruhe viel zu wenig gewichten. Und das habe ich sicher gelernt dort, ja.
Die sagen das jetzt, wenn ihr es erzählt, tief emotional betroffen, auch nach 25 Jahren noch. Das ist etwas, ihr habt wie immer noch eine tiefe Beziehung auch zu eurem verstorbenen Bruder. Oder wie
ja, das ist ganz eine interessante Geschichte. Ja, ich kann das selber nicht erklären, aber das ist, wie wenn das vorgestern passiert wäre. Und das wird gerne so bleiben und ich will das auch nicht irgendwie verdrängen. Weil das gehört zum Leben und ich stehe auch dazu und das darf auch so bleiben. Das ist einfach so. Genau. Und ich glaube, das ist für mein späteres Leben dann aber schon eine wichtige Wende.
Weichenstellung ja, genau. Im Leben, oder? Ganz
genau.
Klar.
Ja.
Ein Bruder hat auch dir verloren, Helen Queller. Die sind dann ein 10-jähriges Mädchen, allerdings. Oder? Also, ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation auch noch. Aber der Bruder, der ist in der Aare ertrunken. Und dir hat irgendwann wahrscheinlich die Nachricht mitteilt bekommen, dass der nicht mehr oben ist. Wie hat er das in Erinnerung?
Also, ich habe das ziemlich krass in Erinnerung, weil da ist die Polizei heimgekommen und hat uns einfach sieht, Walter ist vermisst. Es ist eine Vermisstmeldung eingegangen und man geht davon aus, dass er in Aare ertrunken ist. Weil er war mit Kollegen gegangen, betteln. Er ist dann als junger Mann, hat er nachher eine Anstellung nach der Lehre zu Bern gehabt, hat sich da einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Und sie ging betteln und am Abend ist einfach sein Tüchli der geblieben in der ganzen Gruppe. Und da hat es den Kollegen schon gedacht, dass mit dem etwas nicht ganz just ist. Sie hat zuerst gedacht, ja, das ist irgendwo etwas am Schäkern oder so, der kommt dann um mich. Und dann haben sie da Alarm geschlagen und das war tatsächlich so. Und das war schon, das ist heftig gewesen. Da ist der Vater nachher mit der Polizei die ganze Woche mit auf die Aare suchen. Und am Schluss hat man ihn ja hier im Stauwehr vom Wohlensee gefunden. An dem gleichen Tag waren fatalerweise, das war im 1972, noch zwei andere Männer in der Aare, wahrscheinlich am ähnlichen Ort ertrunken. Und das war ein schlimmer Tag für die Familie oder die ganze Zeit nachher das Suchen. Die
Ungewissheit natürlich das, auch.
Ja, genau. Ja. Irgendwo hat man dann gleich noch eine kleine Hoffnung gehabt. Der kommt plötzlich zur Tür rein. Oder. Das hat mich auch geprägt, auch als Jüngstes. Also, das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, überhaupt nicht. Also, an niemandem von unserer Familie.
Das war irgendwann mal eine Abdankung, eine Beerdigung.
Genau, ja. Das war dann zumal noch so, dass man den Leichnam daheim aufbaut und die Leute kommen kondolieren. Und dass sie nachher, der Welt ist in einem Bleisarg, oder? Das hat man durch das Wasser hat man in einen Bleisarg tun. Das war in einem Stübli aufbaut, wo die Leute nachher zur Haustür reinkommen und am Sarg vorbei und zur Hintertür, also bei der Balkontür, wieder raus. Und wir sind da erst oben gestanden, wir Hinterbliebenen. Und das sind Kolonnen Leute. Das ist für mich noch gängig. Ich sehe nur schwarze Leute, die da vorbeiziehen. Und nachher ist man ins Dorf gelaufen. Da hat das Rössli nachher den Sarg ins Dorf rausgezogen. Zum Friedhof und da letzte Kurve zum Friedhof, Achi, weiss ich noch gut, habe ich so zurück geguckt und das war einfach alles schwarz gewesen. Also das war eigentlich fast unheimlich gewesen. Aber eine sehr grosse Anteilnahme, also die Leute vom Adelboden, die haben sehr, sehr eng Anteil genommen an diesem Schicksal. Aber das ist mir so richtig eingebrennt, die schwarzen Bilder. Ja.
Gut, das ist ja auch das Dorfleben, oder? Der Zusammenhalt auch in einem Dorf, das man hat und wo alle die auch mittragen in schwierigen Situationen. Habt ihr das auch so erlebt?
Ja, ich glaube, das ist der gewaltigste Unterschied von einer Randregion oder von einem Dorf wie Lenk oder ländliches Gebiet, wo man einander eben kennt, wo man eine gewisse Geborgenheit hat, wo man gar nicht merkt von der Mitbevölkerung, die dann auch das so ausmacht. Ich mag mich wirklich noch fast an jedes Detail erinnern. Der Pfarrer ist etwa um 10 Uhr gekommen. Viele kennen den Pfarrer Stoller noch. Und hat gesagt, ja, du glaubst es nicht, aber ich habe noch keine Predigt. Und das hat mich beeindruckt. Aber das Ganze drum und dran, eben die Anteilnahme, hat mich schon beeindruckt. Ich bin dann zufälligerweise etwa einen Monat später auf Bern eine Beerdigung müssen. Und habe gedacht, das ist schon wahnsinnig. Dort hat man eine Nummer beerdigt und hier ist die Person gäng noch da. Und sie lebt irgendwas wie weiter. Und das sind ja gewisse Vorteile, wenn wir hier haben. Man merkt es eben nicht, wie man einen Stuhl lehnen muss. Eine Beziehungsperson, die für ihn die Stuhllehne ist, meistens eben auch nicht merkt. Man merkt es erst, wenn sie nicht da ist. Und deswegen sage ich gäng allen, tut gut achten, dass er Sorge zu neuer Stuhllehne. Weil wenn sie nicht da ist, geht es fast wie Herr Vorler, wenn der Stuhl hinter ihr rutscht, wenn er bald hinter ihr kommt. Und dann ist man platt auf dem Rücken. Dann ist man platt auf dem Rücken und merkt danach erst dann, dass eben die Stuhllehne fehlt.
Sehr persönlich hier in der Sendung, persönlich vom Hans-Uli Schleppi und der Helene Gfeller. Beim Hans-Uli Schleppi sagen noch einmal die beruflichen, ich kann nicht alles aufzählen. Also 18 Jahre Bank, administrativer Leiter Bergbahnen, Versicherungsleitung, Geschäftsführer von der Skiregion Adelboden-Lenk, wo rund 10 Bahnen sind gebaut worden während eurer Zeit. Hättest du denn jeweils, wenn ihr so viel habt gemacht, wenn ihr wieder etwas erreicht habt, eine Bahn gebaut habt, ist das denn jeweils auch ein Hochgefühl gewesen? Ein Moment vom Triumph?
Ja, das ist ganz spannend. Im Gegenteil. Die mich kennen, haben das zum Teil miterlebt. jedes Mal nach der Eröffnungsfeier hatte ich eigentlich fast ein bisschen eine psychische Krise. Ich hatte gerade nichts mehr zu tun. Irgendwie war die Herausforderung gelöst.
Die Baustelle,
und ich hatte wieder etwa 14 Tage. Und dann habe ich ganz sicher wieder ein neues Projekt vorgeschrissen und dann ist es wieder losgegangen.
Ein neues Projekt hat er auch vorgeschrissen, indem ihr irgendwann nach der Trennung auch von eurer damaligen Frau habt ihr noch ein Hotel gekauft, wo ihr die Idee hatte, jetzt noch einen erfolgreichen Hotelbetrieb zu machen. Was hat man denn über euch da gesagt? Was ist euch da so zu Ohren gekommen?
Ja gut, jetzt spinnt
es er total. Es geht gerade ein Schmunzeln da dort runter.
Nein, jetzt spinnt er total und eben, dann geht er ja sowieso pleite. Nee. Interessanterweise, und das hat mich dann mehr als überrascht, ein Haufen Leute haben gesagt, das ist super und du schaffst das sowieso. Und das hat mich mehr als überrascht und ich glaube, das habe ich aber auch schon vielen Leuten gesehen. Ein Haufen Lenker haben mich, oder schätzen mich, haben meine Leistung hier Lenk zu hoch eingeschätzt. Ich bin nicht so gut, wie ich bei Haufen quasi ein Feedback bekomme.
Aber das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man so zu hoch eingeschätzt wird?
Nein, ich kann gut mit dem umgehen. Ja. Ich weiß aber, dass ich auch meine Schwächen und meine Fehler habe. Der Grund, wieso dass ich das gemacht habe, obwohl ich ja eigentlich gewusst habe und in meinen Vorträgen das gäng wieder predigen, wie gross ist der Spagat, was auch immer. Es war aber sicher, wenn man persönliche Probleme hat, ist das ein typisches Manöver. Dort tut man noch mehr arbeiten, man tut noch mehr ablenken.
Das nicht gesteigert.
Ja, logisch. Ja. Oder noch mehr arbeiten, noch mehr werken. Und das hat aber vielleicht noch einen anderen Grund. Ich hatte zu diesem Hotel eine sehr enge Beziehung durch die Familie Perola, vor der Bank her und was auch immer. Das hat mich fasziniert, der Kasten. Ja. Dann ist er zwei Jahre im Konkurs und wahrscheinlich in der Retrospektive haben wir selber auch noch beweisen, dass ich nicht nur mit fremdem Geld erfolgreich sein kann, sondern dass ich das auch mit einer eigenen Firma machen kann.
Das ist schon ein bisschen ehrgeizig.
Ja, das ist sicher. Ja. Also ich bin zu gewissen Sachen eine sehr ehrgeizige Person.
Helene Gfelder ist mit 25 auf die Wildhornhütte zusammen mit ihrem Mann. Was hat euch gereizt, so etwas anzugehen als ursprünglich gelehrte Sportartikelverkäuferin?
Also ich hatte das Glück, dass ich mit dem Vater viel zu Berg konnte. Ich habe mit ihm Menge Bergtour gemacht, Menge Bergwanderung gemacht. Und er hat mir eigentlich so die Liebe zu den Bergen sehr nahe gebracht. Und was ging lustig war, wir sind natürlich, weil der Vater aus der Hochsaison musste arbeiten, wir gingen nach Saison zu Berg. Und dort waren die SAC-Hütten in der Regel nicht mehr bewahrt. Und dann hat mein Vater mir hier natürlich auch nicht Geld im Überfluss gehabt. Er ging gesagt, Schubel, ich bin gerade froh, dass die Hütte wart rum. Der wollte nur mehr Geld. Man hat das Holz selber in die Hütte gedreht, man hat selber sein Suppe gekocht und am nächsten Tag ist man weiter. Und nachher, ja, hat mich die Berge haben mich fasziniert, die Hüttenübernachtungen haben mir gefallen und dann wurde per Zufall die Wildhornhütte frei, wo wir da noch sehr jung waren.
Aber eben, euer Mann, ist der auch so begeistert und romantisch, bergromantisch veranlagt wie dir?
Er ist auch als Bauernsohn aufgewachsen und hat vielleicht spezifisch zum Hütten vielleicht nicht ganz die gleiche Beziehung gehabt wie ich. Und nachher, wo das ist ausgeschrieben war, habe ich gesagt, da bewerben wir uns drum. Und gesagt, getan, wir haben uns da beworben, sind zusammen auf Freiburg uns vorstellen und das hat geklappt. Haben wir die Wildhornhütten übernommen. Ich glaube, dann, zum damaligen Zeitpunkt, sind wir da gerade die jüngsten Hüttenwarten in der Schweiz.
Und habt ihr dann dort oben noch eine Familie gegründet, oder?
Also, genau, ja. 1987 haben wir es übernommen. 90 ist dann die erste Tochter dazugekommen, 92 die zweite. Und hat da, dass das Familienleben gleich funktionieren konnte, haben wir vor allem für die Zeit zwischen der Sommerferien und der Herbstferien haben wir uns einfach überlegt, was machen wir, die Kinder sollten in die Schule. Und dann haben wir ein Gesuch gestellt, dass quasi heute die Schule bewilligt wird und das haben wir tatsächlich bewilligt bekommen. Und die Töchter haben in dieser Zeit heute einen Unterricht genossen, in Zusammenarbeit mit ihrem damaligen Lehrer, der hier unter dem Publikum ist, was mich sehr freut. das war eine gute Sache. Oder wir haben jeweils eine Hüttenkilfe angestellt wo einfach das Patent hatte, also einfach den Semmer gemacht hat, der Unterstufe unterrichten
konnte. Ja.
Und die hat einfach kombiniert gearbeitet. Zuerst als Hüttenkilfe, am Morgen, am Abend. Und durch den Tag hat sie Kinder unterrichtet. Das war normal erledigt mit zwei. Die mussten nicht den ganzen Tag Schule haben. Aber so konnte die Familie zusammenbleiben. Und das war wirklich eine schöne Geschichte. Ja.
Und eure Töchter, die sind mittlerweile erwachsene Frauen, 25 und 27 Jahre alt. Wie weit weg sind sie geflüchtet jetzt von hier?
Die Jüngere hat gesagt, in der Wildhornhütte noch, ich wollte mal in einem Hochhaus wohnen. Und wir haben sie gerne ausgelacht und gesagt, du kannst ja nicht höher wohnen als das wir, oder nicht viel höher, schon, als wir schon wohnen.
2300 Meter oder
ja,
mehr.
Schon ja, schon schön. Ja. Und sie hat das nicht so gerne gehört. Und sie hat in einem richtigen Hochhaus. Sie hat es auf Bern geschafft, die 8. Stock. Und sie lebt da, so das Gefalteren, und ist gut. Und Zara, die Ältere, die ist inzwischen zu sieben Kuraten und hat, ja, ist schon sehr stark mit dem Tal verwurzelt. Ja.
Das ist Helene Gfeller und ihre Geschichte, wie sie überhaupt in die Höhe gekommen ist, auf die Berghütte. Der Hans-Uli Schleppi hat im Lenkerhof, wo wir heute die Sendung machen, vor 12 Jahren mal einen Zusammenbruch gehabt. Das hat irgendwie den auch vor Augen gehabt. Er hat gleich darauf ab, mal eins so ein bisschen probieren, eine Auszeit einzulüten. Hat ein bisschen so überlegt, was er sonst mit dem Leben könnte machen, was er irgendwann in eine Weltreise geführt hat. Aber dir hat, und da möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, etwas ganz Verrücktes gemacht, nämlich ein Zeitungsinserat, wo dir euch ein Hotel zum Verschenken angeboten hat. Was ist das für eine verrückte Geschichte?
Ja gut, wenn man im Leben so verschiedene Phasen durchmacht. Ich habe das in unserer Show kombiniert, vor Weltreise aufgelistet mit 11 verschiedenen Puzzle. Gibt es so Momente, wo halt ja, ihnen der Spiegel vor die Nase gestellt wird. Und wenn man ehrlich ist und den Spiegel anschaut, dann ist es nicht schlecht, wenn man manchmal schon darauf reagiert. Und in diesem Fall ist sicher das ein eindrückliches Erlebnis gewesen. Ich bin da hier im Lenkerhof kurz bewusstlos geworden, bin zum Doktor. Und der Doktor sieht mir einfach als erstes, ja, wenn ihr meinen Vater wärt, würde noch ins Spital tun, oder? Der erste Knaller ist einfach, oh, ich bin alt geworden, Schleppi, du bist alt, oder? Und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag kannst du gerade wieder auf das Büro. Das war der 26. Dezember, das ist Hochbetrieb, aller Bahnen voll, das Hotel voll, oder? Und nichts war am nächsten Tag die Insel. Für die Nachgänge noch auf Herzinfarkt. Und am 31. Abend, um 6 Uhr, bin ich endlich zu dieser Maschine gekommen. Und dann hat der Doktor gesagt, ja, nein, es ist kein Herzinfarkt, es ist nur Überarbeitung. Und haben wir ein Lammfilet zukommen ins Zimmer und ich sage das so schön, im Hotel knallen die Korken ernüchternd meine Feststellung, alles würde auch ohne mich funktionieren und auch ich wäre rasch vergessen. Und das war schon noch eindrücklich, das einmal so eins zu eins zu merken. Es war meine ruhigste Silvesternacht und später sind auch noch 2-3 Punkte dazugekommen und eines Morgens bin ich erwacht, ganz glasklar und ich habe gesehen, die verschenken das Hotel und wir gehen auf Weltreise.
Aber eben verschenken, das ist jetzt
so. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Oder? Ich habe das Hotel, es ist all zur Zeit gestanden, ich habe das für 1.850.000 gekauft. Das war eine alte Brüchbude, also mehr finanziert durch die Bank. Da bin ich Spezialist, noch heute. Oder?
Ja,
Bankfinanzierung.
Ja, ja.
Oder?
Mit allen Nummern, die genau. Ihr auswendig könnt.
Und wir haben 3,5 Millionen investiert in das Hotel und wir haben von 0 Stammgäste also auf 7.500 Stammgäste gebracht. Und nach 10 Jahren hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt ist es Zeit. Ich muss etwas ändern. So mache ich mich selber kaputt und mein Wesen ist im Kopf. Und man hat einfach nie den Mut, es umzusetzen. Und ich sage heute Emotionen, Leidenschaft, aber vor allem Mut zur Umsetzung. Und das ist mir gelungen. Und das Inserat war so, dass ich sehe, das Hotel ist gratis und das Land tausche ich mit dem Aktienkapital. Und ich hatte 56 Bewerber. Und für das Abzukürzen habe ich nicht optimal herausgelesen. Im Gegenteil. Aber das ist halt jeder Chef, der entscheidet, darf auch Fehler machen.
Das wäre ja jetzt noch etwas gewesen, Helene Gfeller, so ein Hotel zu übernehmen. Ihr habt ja jetzt auch eine Art Hotelbetrieb in Anführungsstrich auf dem Berghaus Iffigenalp, das ihr seit 15 Jahren jetzt führt.
Ja, ich glaube, das wäre einfach eine Nummer zu gross gewesen. Ja. Es hat einfach zu viele Zimmer in diesem ehemaligen Sporthotel. Ich habe mich lieber ich fühle mich wohler in einem kleineren Betrieb.
Und die sind ja jetzt auf dem Berghaus Iffigenalp einfach im Sommer dort. Das ist eine Sommergeschichte. Genau. Im Winter ist das zu. Und was machen die denn im Winter?
Ja, die Leute meinen Alben, wir tun einfach ein bisschen privatisieren, ein bisschen sein, aber das machen wir nicht. Ich bin inzwischen bei den Bergbahnen angekommen, bin da an der Kasse und habe sehr früh dran, da Billets zu verkaufen. Und der Mann ist ein Sportlehrer, der nachher einfach wirklich nach wie vor sehr viel unterrichtet.
Aber gleich sind zwei verschiedene Leben, Sommerleben und das Winterleben. Genau, oder? Genau. Abwechslungsreiche Geschichte. Und wir haben am Anfang auch gehört, dass ihr mit 4 bis 6 Stunden Schlaf auskommen müsst. Zumindest jetzt während dieser Sommerzeit auf der Iffigenalp. Jetzt haben wir von Erschöpfung auch gehört, von Zusammenbruch. Habt ihr auch schon solche Momente erlebt, wo man sagen, Heiland, jetzt muss ich aufpassen? Oder?
Ja.
Ich kann irgendwie so ein bisschen.
Also das, man kommt tatsächlich manchmal an Grenzen, vielleicht eben auch nicht zuletzt durch Schlafmangel. Und ich könnte das auch nicht 12 Monate machen. Also das ist ganz klar. Oder wenn man dann so ein bisschen an Grenzen kommt, ist es vielleicht schon Ende Juli, Mitte August. Mhm. Und dann sieht man schon ein bisschen ein Ende. Dann kann man sich nachher noch mal ein bisschen motivieren und sagen, so, jetzt noch mal Vollgas. Jetzt ist es einfach so, die Leute, wir leben von dem, wir haben Freude, wenn die Leute kommen. Da musst du einfach positiv bleiben und eben Freude haben, dass sie kommen. Und ich tue so Schwächeanfälle, habe ich bis jetzt einfach ein bisschen probiert zu ignorieren, hinter das Haus durchschnaufen und dann geht es wieder.
Ah gut, immerhin hinter das Haus.
Immerhin hinter das Haus,
das heisst ein bisschen Ruhe gönnen.
Genau,
das ist eure Art, in die Natur gehen und
ein bisschen
durchschnaufen.
Ja.
Oder?
Ja.
Jetzt ist es so, dass der Hans-Ueli Schleppi, der hat ja dann nachher, und das ist ein Thema für sich, das eine Sendung wird füllen, mindestens eine ganze Weltreise gemacht, zusammen mit seiner Partnerin Hedi. Das ist ein grosser Plan gewesen und hat 2 Jahre gedauert. Das wunderbares Privileg, auch so etwas natürlich können zu machen. Der hat ganz viel erlebt. Ihr habt viel Zeit mit euch selber. Ich kann mir zwar fast nicht vorstellen, wie ihr das so gewesen seid, wenn es plötzlich keinen Plan mehr gegeben hat und keine Termine. Ein bisschen nervös wurde am Anfang. Entzugserscheinungen.
Also die ersten 14 Tage ohne Handy, muss ich sagen, hat es mich zwischendurch einfach kribbeln. Aber ich habe das dann auch extrem geniessen, dass man mich nicht mehr kennt. Ihr glaubt das gar nicht, wie das. Ich habe heute alles Verständnis für die Profisportler, die eigentlich, ich sage es ja auch bei mir, Erfolg wurde zum Programm und der Chef zum Allgemeingut. Und mich dann fremdtaktet mit 600, 700 Terminen. Und das plötzlich abzuhängen, das ist wirklich ein einmaliges Gefühl. Aber es ist etwa ein gutes Jahr gegangen, bis ich plötzlich eines Morgens gemerkt habe, jetzt hat sich etwas verändert. Jetzt kann ich wieder bis zur Zehenspitze studieren. Nicht nur auf dem Desktop da laufen, nicht nur 7 andere Programme im Hintergrund. Oder? Und ich habe, als ich dann zurückgekommen bin, zuerst mal die Schweiz richtig lernen kennen. Also vorher gar nicht gesehen. Gesehen, wie wunderbar das ist. Und ich meine, da könnte man wirklich Sendung in sich machen, aber das ist
jetzt nicht möglich,
das zurück ins Leben zu finden.
Aber mir nimmt es gleich Wunder. Ich meine, ihr seid vorher schon ein bisschen in einem Fahrwasser gewesen, mit all den verschiedenen Jobs, die ihr hattet, den Firmen, die ihr hattet. Seid ihr jetzt nicht wieder gefährdet, in das Fahrwasser zurückzukehren? Wisst ihr, ich meine, so ein bisschen süchtig ist immer ein bisschen süchtig.
Also, das ist in der Schweiz ganz ein schwieriges Problem. Man kann in der Schweiz fast nicht nur 50% etwas machen. Sonst wird man abgeschüffelt. Man muss in der Schweiz 150% machen. Aber ich habe jetzt das Privileg, das ist wirklich ein Privileg, dass ich kann selber bestimmen kann, was ich mache und was mir Spass macht. Und das kommt, glaube ich, auch schon ein bisschen wieder von der Erziehung. Ich komme gleich nochmal auf den Vater zurück. Er hat auch irgendwie gesagt, du recht und scheue niemand. Und hat ich habe manchmal schon unbequeme Sachen gesehen. Und das ist mir geblieben. Ich war gang unabhängig gewesen. Ich habe mich nie in ein Muster hineindrücken. Und ich habe jetzt das Privileg, dass ich mittlerweile an der Weltreise kann eh sagen kann. Und das täuscht jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt 10 Start-up-Golfe gegründet. Ich bin bei 5 Firmen noch beteiligt.
Das klingt jetzt nicht so gemütlich, oder?
Nein,
das
ist aber, ja, aber es ist wirklich ganz anders, weil ich habe mich, ich sage, ich habe mich fast ausnahmsweise, einen Monat habe ich mich im Griff, dass ich selber total den Terminkalender bestimme und dass ich eigentlich 3 Tage pro Woche für mich und die Frau.
Und die Ferien?
Ja, Ferien gibt es alle 2-3 Jahre und das darf ich vielleicht fast nicht sagen, dann machen wir halt einfach wieder eine grössere Tour, meistens um die Welt. Ja.
Wie ist das bei euch mit den Ferien? Also durch den Sommer könnt ihr nicht in die Ferien, Helene Gfeller, also da ist ja voll Betrieb. Nehmen wir an, das ist der erste Endejahr, wenn ihr überhaupt so etwas
wir so können fahren. So im November können wir Ferien machen. Das ist eigentlich so die beste Zeit für uns. Das ist nach der Sommersaison und vor der Wintersaison.
Könnt ihr die auch mal ins Meer, oder?
Ja, das nehmen wir das tatsächlich inzwischen aus.
Also ich meine, könnt ihr einfach nicht, nichts damit machen. Ihr so nichts machen, das meine ich, oder?
Ja, also einen Moment lang schon, ja. Was eben in der Zeit vor Wildhornhütte haben wir uns eigentlich nie Ferien gegönnt. Das ist einfach auch vor der Situation mit den Schulkindern so. Das ist irgendwie wenig aufgegangen. Und jetzt sind die Kinder ausgeflogen sind und so nehmen wir uns das aus. Wir gehen auch manchmal ein bisschen weiter fort.
Weltreise?
Ja, das werden vielleicht einmal geplant. Ich muss noch ein bisschen arbeiten.
Ja, gut, ich meine, das ist ja schon ein Privileg, wenn man das machen kann. Oder?
Ja, aber es ist nicht, wie viele Leute denken, eine Geldfrage. Es ist einfach nicht
so. Das ist ja schon eine Geldfrage.
Es ist nicht unbedingt eine Geldfrage, es ist eine Willenssache. Schaut, wir haben im Schnitt $93,05 gebraucht.
28 Bankfachmann.
Ja, der Bankfachmann. Oder? Und wenn ich hier in der Schweiz die Miete zahlt und die Steuern, habe ich eigentlich auf der Weltreise noch vorwärts gemacht. Vorher habe ich 6 Monate nicht gelangt, für die Steuern zu zahlen. Seht ihr mal. Also los.
Das als kleiner Input für künftige Reisepläne. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, Helene Gfeller und Hans-Ueli Schleppi, für den Einblick in eure spannenden Leben. Vielen herzlichen Dank. Es ist immer eine Bereicherung, so etwas dürfen zu machen, so etwas Intimes auch dürfen zu machen, Persönliches. Merci vielmals fürs Dabeisein, für euer Interesse, meine Damen und Herren. Einen ganz gefreuten Sonntag.
Danke vielmals.
Das Persönliche ist direkt aus dem Hotel Lenkerhof an der Lenk im Simmental gekommen. Gäste von Dani Vorler sind Helene Gfeller, Hüttenwartin, und Hans-Ueli Schleppi, Unternehmer. Technik Stefan Schneider und Patrick Arnold. Den Sommer durch wiederholen wir ein paar von unseren vergangenen persönlichen Sendungen. Das ist zum ersten Mal am nächsten Sonntag der Fall. Im letzten Oktober haben wir eine Radiolegende zu Gast gehabt, Christoph Schwegler. Also der Mann, der bis letztes Jahr viele Jahre hier auf SRF 1 den Country Special moderiert hat vom Sonntagabend und vorher natürlich lange Radiogeschichte geschrieben hat. Und der zweite Gast war Hanna Scheuring, Schauspielerin und Theaterleiterin. Die Sendung, die Christian Zeugin geleitet hat, diesmal, die also heute in einer Woche von 10 bis 11 hier auf SRF 1 oder immer auch auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.